das ist der ICF Basel Podcast.
Hallo miteinander. Schön, euch zu sehen. Der zweite Sonntag in unserer Hashtag Jesus-Serie. Ich fange mal an. Das Thema ist so schon zur Sprache im Video und wir werden noch viel darüber hören, aber ich fange mal an beim Krieg in unserer Nachbarschaft. Bei uns im Wohnquartier, da herrscht Krieg. Krieg um Parkplätze, die sind extrem rar. Im Moment wird gebaut bei uns, irgendwie tun sie Leitungen aufreissen und so, da hat es ganze Strassen, wo dann die wenigen Parkplätze, die noch verbleiben, auch noch weg sind. Und man sieht am Feierabend, wie verzweifelt die Autofahrer in unserem Quartier umeinander kreisen, zum Teil eine Viertelstunde, wie sagt man dem, Parkplatz-Suchverkehr, oder? Bis sie irgendeine Parklücke findet. Und es wird auch viel wild geparkt. In der Kurve wird geparkt, irgendwie rückwärts fahren, die Leute in die Einbahn rein und versuchen da noch ein Plätzchen zu finden oder auf dem Trottoir oder auf dem Sperrstreifen, überall. Das Ganze ist natürlich ein Fest für die örtliche Polizei, für vor allem die beiden kurzhaarigen Politessen, so Mitte 50, die bei uns im Quartier Bussen verteilen und die tun dann genüsslich Zettel verteilen unter den Windschutzscheiben und das Jahresbudget vom Polizeidepartement korrigieren. Heute ist das für uns schwierig, oder? Weil wir haben selber auch ein Auto und wir finden auch nicht immer einen Parkplatz, wenn die kommen. Meistens am Morgen, bevor die Leute natürlich gehen arbeiten und das Auto wieder wegstellen, oder? Dann sieht man die plötzlich und dann bricht bei uns so mittlere Panik aus. Polizei ist da, Polizei ist da! Haben wir richtig parkiert? Stehen wir korrekt? Und dann, wenn es nicht der Fall ist, oder? Dann ziehe ich irgendwie Trainerhosen an und gehe mit der Adilette ins Stegenhaus und probiere dann den Wagen noch wegzustellen, bevor sie bei uns ankommen. Ist, oder? Aber früher, wo wir noch kein Auto hatten, das war ein riesen Spass. Da habe ich einmal ein Kind genommen und habe sie so aufs Fenstersims gestellt. Und dann haben wir am Morgen einmal zugeschaut, oder? Wie die Polizei jetzt die Busse verteilt. Ich habe gesagt, schau mal da, der rote Golf vom Nachbarn, das ist schon wieder, gell? Und jetzt der Kastenwagen von dem Handwerker, musst du mal schauen, der steht natürlich auch nicht mehr ganz im Feld, oder? Und dann haben wir einmal zugeschaut und ich habe dem Kind gesagt, schau, jetzt kommen die da ein Zettel über unter den Windschutzscheiben. Und unsere Kinder haben das Konzept von den Busse noch nicht verstanden. Und mein Konzept von Schadenfreude auch nicht. Die haben immer ganz nervös und freudig auf und ab gegumpelt auf dem Fenstersims, weil sie gemeint haben, das sei etwas Schönes, wenn man einen Bus bekommt. Sie haben sogar, ich glaube, sie haben eine lange Zeit lang ein Wort verwechselt und haben gesagt, Papi, Polizei verteilt wieder einen Gruß. Haben sie gesagt, verteilt wieder einen Gruß. Und ich habe es fast nicht übers Herz gebracht, um ihnen die Wahrheit zu erzählen, oder? Aber ich habe dann überlegt, auch in den Vorbereitungen für Predigt zu dem Thema, ich habe überlegt, ja, wie wäre das eigentlich, wenn das wirklich so wäre? Wie wäre das, wenn die Polizei würde Grüße verteilen? Wenn sie würden da rumgehen und einen Zettel unter die Windschutzscheibe stecken und sagen, sie haben ganz toll einparkiert heute, gratulieren. Oder so. Oder noch besser, wenn sie würden sagen, ihre Parkzeit ist abgelaufen und wir haben uns erlaubt, 5 Franken nachzuwerfen. Oder wenn sie würden sagen, sie stehen leider nicht in einem offiziellen Parkfeld, auf dem Zettel. Aber wir haben uns erlaubt, um ein Parkfeld zusätzlich um ihr Auto herum aufzumalen. Liebe Grüße, Ihre Polizei. Oder wenn Sie würden sagen, ja, wir haben gesehen, Sie haben leider beim Einparkieren einen Parkschaden verursacht. Wir haben uns erlaubt, Ihr Auto und den betroffenen anderen Wagen auf unsere Kosten zu reparieren. Das wäre, oder? Ich hätte noch 1000 Ideen für eine Grußkarte von der Polizei. Wir werden das wahrscheinlich nicht mehr erleben. Aber es wäre eigentlich hilfreich, um das Thema besser zu verstehen, das wir heute miteinander anschauen. Wir sind letzte Woche gestartet in die Serie Hashtag Jesus. Und ich habe probiert, letztes Mal so wie eine Schneise zu schlagen oder wie so einen Rahmen zu setzen für die ganzen nächsten Wochen, für die ganze Serie. Und wir haben gesagt, dass die ganze Predigtreihe steht unter dem Vers, unter dieser Verheißung von Jesus, wo sagt, wenn ihr durstig sind, Johannes-Evangelium, wenn ihr durstig sind, dann kommt zu mir und trinket. Und Jesus legt noch eins oben drauf und stellt uns nicht nur in Aussicht, dass er den Durst von unserem Leben stillt, sondern er stellt uns sogar in Aussicht, dass durch unser Leben der Durst von anderen Menschen gestillt wird. Er sagt nämlich, kommt zu mir, wenn ihr durstig sind und trinket. Wer mir vertraut, wird erleben, dass Leben spendendes Wasser von ihm ausgeht wie einen starken Strom. Und gerade vor Ostern, der Timon hat es gesagt, erinnert sich Christ auf der ganzen Welt, in allen Konfessionen, erinnert sich an das Leben, das Jesus uns schenkt, an das Leben, das Jesus versprochen hat. Und sie erinnert sich an verschiedene Zugänge, zum in Kontakt kommen, in Berührung kommen mit dem Leben von Jesus. Und wir schauen uns heute den fundamentalsten von all diesen Zugängen ein bisschen näher an. Der grundlegendste Zugang, der grundlegendste Weg, um mit dem Jesus, mit dem Leben von Jesus mehr in Berührung kommen. Und das steht eben unter dem Titel, der Zugang steht unter dem Titel Buß. Und wie es meine Einleitung deutlich macht, die wenigsten Leute in der heutigen Zeit verbinden mit dem Begriff Buß irgendwelche positive Konnotationen. Die meisten Leute haben negative Verbindungen im Kopf, wenn sie den Begriff hören. Und ich möchte zuerst deutlich machen, dass der Begriff Buß in der Bibel ganz eine andere Bedeutung hat, wie das, was wir heute darunter verstehen, wenn wir Buß sagen und an ein Parkticket denken, an eine Geschwindigkeitsübertretung, die uns teuer zu stehen ist, oder auch wenn wir religiös an Buß denken und uns vielleicht erinnern, das Mittelalter, wo Leute sich irgendwie aufgerieben haben und ihre auf den Knien auf Rom gerutscht sind als Bußleistung oder probiert haben, irgendwie sich selber zu bestrafen, um die Rechnung zwischen ihnen und Gott auszugleichen. Aber biblisch bedeutet das Wort Buß etwas ganz anderes, hat einen anderen Klang. Im Matthäus-Evangelium, im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium, in allen drei ersten Evangelien, fängt die Jesus-Geschichte an mit einem Aufruf zur Buß. Matthäus zum Beispiel schreibt, vom Johannes dem Täufer. In dieser Zeit ist der Johannes der Täufer in der Wüste auftreten und hat verkündet, tuet Buß, denn das Himmelreich, das Reich Gottes, ist näher gekommen. Wo Jesus seinen Dienst anfängt, sagt er genau gleich, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist näher gekommen. Tuet Buß und glaubet ans Evangelium. Am Anfang von der Jesus-Geschichte im Neuen Testament steht der Aufruf, tuend Buß. Aber die Leute haben offensichtlich, wo sie das gehört haben, nicht irgendwie ertappt am Boden geschaut. Die Leute haben sich nicht zurückverzogen, haben sich nicht verkrochen in ihre Häuser, wo sie gehört haben, oh, da ruft einer zur Buß auf, sondern im Gegenteil. Es ist zu einem buchstäblichen Massen Auflauf gekommen, wo der Johannes der Täufer gesagt hat, tuet Buß, kehret um, und er hat die Leute getauft im Jordan als ein Zeichen von der Buß, als ein Zeichen, dass Menschen ihre Sünden, ihre Schuld, ihre Zerbrochenheit bekennen und von Gott Vergebung und Heilung empfangen. Und Johannes hat die Leute aufgerufen zu dem und es hat einen Massenauflauf gegeben am Jordan. Es heisst sogar da, zum Beispiel bei Matthäus wieder, die Einwohner von Jerusalem und die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend ist zu ihm in die Wüste rausgekommen. Und sie haben ihre Sünden bekannt und sich im Jordan von ihm taufen lassen. Ganz ähnlich sagt der Markus am Anfang von seinem Evangelium, von seiner Jesus-Geschichte, sagt er, die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft von Jerusalem ist zu ihm, zum Johannes, in die Wüste gekommen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die ganze Einwohnerschaft von Jerusalem. Es ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben formuliert. Wir müssen das nicht so wörtlich nehmen, dass man denkt, jeder Einzelne hat die Stadt oder das Land verlassen, um an den Jordan gehen. Aber der Punkt ist einen Weg deutlich. Da haben sich Hunderte und Tausende versammelt beim Johannes, um sich taufen zu lassen. Das ist ein riesen, versteht ihr, die Leute haben sich überschlagen. Die sind gerannt, um dem Ruf von der Buß vom Johannes entsprechen. Das war ein Ansturm gewesen, wie im Ikea, wenn es einen Eröffnungsrabatt gibt. Oder wie wenn der H&M den Sommerschlussverkauf startet. Oder wie wenn in den Ferien in Mallorca ein Abendbuffet eröffnet wird. Oder? Das war ein riesen Ansturm gewesen. Tönt Buß und glaubet an das Evangelium, was der Johannes predigt hat und was Jesus dem predigt hat. Die Leute haben geschnallt. Das ist eine gute Nachricht. Das ist ein sensationelles, atemberaubendes Angebot. Wir können in unserer Schuld und in unserer Zerbrochenheit zu Gott kommen. Und wir finden bei Gott offene Türen. Und die Leute haben geschnallt, das ist nicht selbstverständlich. Und die Leute haben geschnallt, hey, das ist eine Gelegenheit, die ich unbedingt will, beim Schopf ergreifen. Das ist übrigens auch ein gutes Bild für die ganze Predigtserie, wo wir drinnen sind, das, was da beim Johannes passiert ist. Wir haben ja letztes Mal gesagt, Jesus möchte den Strom vom Leben öffnen für uns. Und ich habe gesagt, lass uns in den Strom hineinspringen. Lass uns in Berührung kommen mit dem Jesus und uns in Berührung bringen mit dem Strom vom Leben. Und da sind die Leute buchstäblich in Strom gesprungen. Buchstäblich Arschbombe in Jordan. Buchstäblich, die Leute sind zusammengekommen und haben gesagt, der Ruf vom Johannes und der Ruf von Jesus zur Buße. Die Leute haben gemerkt, das bringt mich in Berührung mit dem Leben. Und wenn wir unbedingt von Strafen reden beim Thema Buß, ich bin ja eingestiegen mit dem Polizeibeispiel, wo wir bestraft werden für eine Gesetzesübertretung, für einen Regelverstoss. Wenn wir unbedingt von Strafe reden beim Thema Buß, dann ist es eben nicht so, dass Gott uns die Strafe auferlegt für das, was wir falsch gemacht haben, sondern es ist eher so, dass Jesus die Strafe selber trägt für uns. Und Polizeibus oder ein Parkticket ist natürlich noch ein viel billiges und oberflächliches Bild für das. Aber tatsächlich, wenn wir an Bus denken im biblischen Sinn, dann müssten wir tatsächlich eher daran denken, dass die Polizei für uns die Strafe zahlt, dass die Polizei auf ihre Kosten unser Auto repariert. Das wäre ein angemessenes Bild für das, was die Bibel unter Bus versteht. Die Strafe für unsere Schuld, heisst es im Jesaja 53, im Blick auf Jesus Christus, im Blick auf den Messias, heisst, die Strafe hat er auf sich genommen, liegt auf ihm, zu unserem Heil. Er gibt sein Leben hin, um uns die Tür zum Leben öffnen. Das ist eine Entdeckung übrigens, die für den Martin Luther, ganz ausschlaggebend war, ganz essentiell war. Wir feiern in diesem Jahr 500 Jahre Reformation. Das ist jetzt für ein ICF-Movement, das es erst 15 Jahre gibt, vielleicht noch nicht so ein einschneidender Moment. Aber wir sind ja auf den Schultern von dieser Tradition. Und wir feiern in diesem Jahr 500 Jahre Reformationsjubiläum. Und eine der Schlüsselerkenntnisse, wo die Reformation angestossen hat und wo sich ausbreitet hat wie einen Flächenbrand. Eine von diesen Schlüsselerkenntnissen ist genau das gewesen, als der Luther begriffen hat, dass Gott uns nicht an uns selber verzweifeln lässt. Als er begriffen hat, dass Gott uns in unserer Schuld und Zerbrochenheit nicht allein lässt. Und als er verstanden hat, dass wir nicht auf den Knien auf Rom rutschen müssen, sondern dass wir auf beiden Füssen Gott entgegenlaufen können, weil er uns in seiner Gnade, in seiner Liebe Türen geöffnet hat, in seine Gegenwart. Der Luther hat gekämpft damals gegen ein falsches Verständnis von Buß, das ihn selber jahrelang plagt hat, wo er selber sich jahrelang abgeschlagen hat, im übertragenen Sinn und buchstäblich, wie er sich quält hat, wie er sich selber verurteilt hat, wie ein falsches Verständnis von Buß. Und wir das Gefühl haben, wir müssen uns selber irgendwie bestrafen. Und eine falsche Bußpraxis von der Kirche in der damaligen Zeit. Und das hat den Luther zutiefst erschüttert und er hat gekämpft gegen das. Aber er hat nie gekämpft gegen die Idee oder das Geschenk von der Buße selber. Im Gegenteil, bei diesen 95 Thesen haben wir da das Bild, das ist aus dem Luther-Film, oder? Die 95 Thesen, wo er zumindest nach der Überlieferung an die Schlosstüren in Wittenberg geschlagen hat. Die erste und grundlegendste von diesen 95 Thesen lautet folgendermaßen: Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße. Das ist genau der Vers aus dem Matthäus oder aus dem Markus-Evangelium, den ich euch vorher zitiert habe. Da unser Herr und Meister spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Das ist eine interessante Aussage. Luther sagt, Jesus hat uns aufgerufen zum Buße tun. Er hat uns aufgerufen zum Umkehren zu ihm. Und jetzt sagt der Luther, unser ganzes Leben soll Buße sein. Wie soll man das verstehen? Der Luther hat offensichtlich ein Verständnis gehabt von Buße, wo nicht nur eine einmalige Handlung ist, nicht nur eine einzigartige Tat, so quasi, ja, vor 15 Jahren habe ich mich mal bekehrt, da habe ich Buße tun, da bin ich umgekehrt von meinem alten Leben und bin zu Gott umgekehrt. Aber der Luther hat nicht nur das im Sinn gehabt, wenn er an Buße denkt, sondern er hat an Buße denkt auch im Sinn von einer Haltung, nicht nur eine Handlung, sondern eine Haltung, etwas, das unser ganzes Leben prägt. Man könnte auch sagen, Buße ist für den Luther, und ich denke auch im Sinn der Bibel, ist nicht nur eine einmalige Tat, sondern ist ein Ort, wo wir uns quasi befinden. Und das beste Bild, um das zu beschreiben oder um das ein bisschen deutlicher zu machen, veranschaulichen, ist wahrscheinlich die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir sehen beides in dieser Geschichte. Der junge Typ, er gibt sich Mühe, um alle Regeln zu brechen, rennt von daheim weg, setzt sein Leben in den Sand und dann irgendwo am Tiefpunkt von seinem Leben erinnert er sich zurück ans Haus vom Vater. Und er kehrt um. Das ist Buße als eine Handlung, als eine einmalige Tat. Er kehrt um. Buße bedeutet im Griechischen Metanoia, bedeutet nichts anderes als Umkehr, oder? Und der verlorene Sohn kehrt um und geht zurück zum Vater. Buße als eine Handlung. Und dann kommt er zum Haus zum Vater. Der Vater rennt auf ihn zu. Der Vater umarmt ihn. Übrigens ein Moment, wo in der Geschichte der Kirche Menschen über Jahrhunderte hinweg fasziniert hat. Das ist das berühmte Bild vom Rembrandt, wo die Szene probiert fassen, ganz bewegend und intim. Der Vater, wo den Sohn bei sich aufnimmt und wieder in Empfang nimmt. Kommen wir vielleicht das nächste Bild noch. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen später Darstellung von dieser Szene. Der Vater, wo der Sohn wieder in Empfang nimmt, können wir nochmal ein Bild. Das ist wahrscheinlich irgendwie aus dem 17. oder 18. Jahrhundert, sehen wir auch. Und das ist quasi in die damalige Zeit, immer in die damalige Gegenwart gezeichnet worden. Der Vater, wo der Sohn in Empfang nimmt und der Sohn, wo sich wie festkrallt in der Gegenwart vom Vater. Und dann, nochmal ein Bild, glaub's. Es kommt nochmal, ja. Das ist aus einem, neueren, ich glaube aus einem Spielfilm, wo die Szenen aufgreift, in unserer Zeit, etwas, wo Leute immer fasziniert hat, der Moment, wo der Sohn zum Vater geht und der Vater auf den Sohn zurennt und ihn in Empfang nimmt. Und man könnte sagen, Buße als eine Haltung bedeutet eigentlich einfach, an dem Ort zu sein, wo der Vater einem willkommen heisst. Nicht nur einmal umzukehren quasi und dann zum Vater zurückzukehren, sondern Buße als eine Haltung heisst, an dem Ort sein, wo du weisst, Ich han, das sagt ja, der Sohn sagt das wortwörtlich so zum Vater, sagt, ich has nicht mehr verdient, dein Sohn zu sein. Ich has eigentlich vergamet. Ich has nicht mehr verdient, dein Sohn zu sein. Und der Vater unterbricht ihn in dieser Geschichte, lässt ihn nicht ausreden und umarmt ihn und heisst ihn bei sich daheim willkommen. Und der Sohn weiss von dort an, ich lebe im Haus vom Vater aufgrund von der Gnade vom lebendigen Gott. Ich lebe aufgrund von der Gnade vom Vater. Aus seiner Liebe lebe ich dort. Und das ist was uns auch als Nachfolger von Jesus auszeichnet. Nicht nur am Anfang von unserer Geschichte, sondern die ganze Zeit, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Wenn wir uns da treffen. Timon hat es vorher, glaube ich, schon kurz so angetönt. Wir treffen uns da nicht, weil wir so beeindruckt sind von unserer moralischen Überlegenheit im Vergleich zu anderen Leuten. Wir treffen uns da nicht, weil wir so eingenommen sind von unserer Frömmigkeit und die miteinander wollen zelebrieren. Sondern wir treffen uns da, weil wir wissen, dass es einen Gott gibt, der uns bei sich willkommen heisst. Weil wir wissen, dass wir in unserer Zerbrochenheit und in unserer Schuld und in allem, was auch noch schief und schräg ist in unserem Leben, wir wissen, wir können zusammenkommen und die Liebe von einem Gott feiern, der uns entgegenrennt. Und können die Gnade feiern, können das hochhalten, versteht ihr? Und das ist ein Stück von dieser Einsicht, was bedeutet, Wenn der Luther sagt, lass uns ein Leben in Buß führen, in dieser Haltung, wo weiss, ich habe das nicht verdient, aber die Liebe von Gott, die gilt mir in dem Moment. Lass uns das mal ein bisschen durchspielen zum Schluss, ein bisschen durchdeklinieren im Blick auf unser alltägliches Leben, weil das ist etwas, was explizit nicht nur und nicht einmal in erster Linie für den Sonntag da ist, sondern etwas, wo eben unserem Alltag gilt. Darum sagt der Luther, unser ganzes Leben soll Buße sein. Soll sich abspielen in dem Moment, wo der Sohn im Haus vom Vater lebt. Zum Beispiel morgen am Morgen im Büro, wenn du unterwegs bist in die Arbeit, oder wenn du ins Büro kommst, in die Schule, ins Studium, jetzt sind die Ferien vorbei, wenn du in die Werkstatt kommst oder ins Spital oder wo auch immer, es ist sehr wahrscheinlich, ich muss dich darauf vorbereiten, es ist sehr wahrscheinlich, dass du auch nächste Woche wirst Menschen begegnen, die dir auf den Keks gehen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du auch nächste Woche nicht verschont bleibst von schwierigen Zeitgenossen, von Leuten, wo vielleicht auch zu kurz gekommen sind, wo Jesus die Sozialkompetenz verteilt hat oder wo sonst einfach irgendwie kompliziert und mühsam sind. Ich habe letzte Woche in Zürich geschafft. Ich habe so einen Kurs gegeben am ICF College und habe jeden Morgen ziemlich früh müssen mit dem Zug auf Zürich fahren. Und einmal um 6:30 in den Zug gestiegen, irgendwie ein Wochentag letzte Woche. Es ist relativ knapp gewesen. Ich habe es gerade noch verwischt. Ich komme in den Zug. Ich sehe einen Platz. Gerade der erste im Zugwagen sitzt dort an und hat mein Handy schon in der Hand, um auf dem SBB-App mein Ticket zu kaufen. Weil ich hatte das schon alles angewählt, ich musste nur noch kaufen drücken. Oder? Und dann bin ich da so an meinem Handy und dann kommt der Kontrolleur genau bei meinem Wagen, genau bei dieser Tür, kommt er rein und sagt, lauf du mich zu, ich bin die erste Person im ganzen Zug, die er anspricht, sagt, Billett bitte. Und ich sage, ja, einen Moment, ich muss es nur noch rasch kaufen und drücke auf den Knopf kaufen, oder? Und dann sage ich, und in dem Moment macht so, und der Zug fährt an, oder? Und dann sagt er, schaut er mich an und sagt, ja, das ist Sport. Ein Ticket, man muss ein Ticket kaufen, wenn der Zug noch haltet, bevor er anfährt. Und ich habe ihn angeschaut, ich habe gedacht, ja, der macht einen Witz, oder? Ich habe gesagt, und dann habe ich gesagt, ja, Sie, also, das ist jetzt nicht Ihren Ernst, oder? Ich meine, Sie haben ja gesehen, wie ich da reingekommen bin, angesessen bin. Wo Sie mich gefragt haben, ist der Zug ja noch gestanden? Er fährt ja erst seit 3 Sekunden, oder? Sagt er, ja, das ist gleich. 3 Sekunden sind 3 Sekunden. Wo würden wir auch hinkommen, wenn wir da immer nachgehen würden? Dann sind es jetzt 3 Sekunden, morgen sind es 10 Sekunden, irgendwann ist es eine Minute. Nein. Gleiche Behandlung für alle. Und er regt sich grausam auf, oder? Und ich reg mich eben auch grausam auf, weil die mich kennen, ich habe so eine Urwut gegen so tüpfli-scheisserische, klein-karierte, buchhalterische, mühsame. Und ich merke, wie ich richtig sauer werde. Und ich sage, aber es kann wirklich nicht ihren Ernst sein, oder? Da ist ein Ticket, ich habe es gekauft. Und dann, wir streiten so miteinander, oder? Der ganze Wagen los zu, relativ peinlich. Und dann, irgendwann gibt er nach und sagt, also gut, ich drücke jetzt ein Auge zu und so. Und ich kann nicht einmal mehr, ich kann nicht mehr können Danke sagen. Ich habe nur noch weiter eine dumme Schnarre gehabt und dann ist er wieder verrückt worden. Und gesagt, könnt ihr wenigstens, jetzt müssen Sie einfach Danke sagen und ruhig sein, sonst nachher gibt es einen Buß und so. Und irgendwie bin ich aufgekratzt in diesem Zug und das Adrenalin hat gepumpt am Morgen. Also wach bin ich nachher. Aber ich streite so in Gedanken weiter mit dem Typ. Und ich habe gemerkt, ich verstehe den Mensch nicht. Ich verstehe ihn nicht. Und er versteht mich offenbar auch nicht. Es gibt doch die Bücher vom Schulz von Thun, ganz ein bekannter Psychologe, wo weltbekannte Bücher, berühmte Bücher geschrieben hat, eine Reihe Miteinander reden. Es wird gebraucht überall im Bildungswesen, in der Wirtschaft, im Management, in der Seelsorge, überall werden die Bücher gebraucht, weil es wirklich sehr gute, lebensnähe, praktische Einsichten gibt da drinnen, wie man Konflikt löst und wie man einander versteht im Alltag, miteinander umgeht im Alltag. Und ich weiss noch, als ich die Bücher gelesen habe, am Schluss vom ersten Buch, im Nachwort, ist mir etwas entgegengesprungen. Im Nachwort schreibt der Schulz von Thun, weltberühmteste Kommunikationsexperte. Im Nachwort schreibt er, natürlich die ganzen Tipps und Anregungen zur besseren Kommunikation, die sind zum Scheitern verurteilt, wenn uns die grundsätzliche Empathie fürs Gegenüber fehlt. Auf Deutsch gesagt, jetzt mal in Nicht-Psychologen-Sprache gesprochen, all die Tipps, die gut sind und hilfreich, aber die kannst du alle rauchen, wenn uns die Liebe fehlt zu anderen Menschen. Und ganz ehrlich, das ist der Punkt, wo es bei mir am meisten scheitert. In dieser Situation im Zug, ich habe den Typ nicht verstanden, er hat mich nicht verstanden, nicht so sehr, wie wir, gut, wir haben sicher gegen viele Regeln vom Schulz von Thun verstoßen in diesem Gespräch, aber schlussendlich, mir hat es an Liebe gefehlt zu dem Mensch. Und so oft doch, im Alltag, morgen, wenn du gehst arbeiten, in der Schule bist, am Spielplatz, wo auch immer, mit anderen in Interaktion mit anderen Menschen, an dem Punkt fehlt so oft. Es hat mich beschäftigt. Ich bin dann schlussendlich, ich meine, ich habe dann überlegt, ich gehe ans ICF College und ich habe auch an dem Tag darüber geredet, das Thema war, wie können wir Menschen in unserer Zeit die Liebe von Gott weitergeben. Und ich habe irgendwie gedacht, das kommt einfach nicht authentisch rüber mit dem Einstieg in den Tag, oder? Und ich habe dann in Zürich, habe ich den Typ gesucht. Das hat mich nicht losgelassen. Ich habe den Typ gesucht, ich bin den ganzen Zug abgelaufen nachher, also von aussen, und habe geschaut, wo ist jetzt der Kontrolleur? Und bin dann auf ihn zugegangen, bin ihm nachgerannt, weil er weg, in die andere Richtung, bin ihm nachgerannt, habe ihn eingeholt, habe gesagt, sie, wir haben vorher so ein kurzes Intermezzo gehabt, und ich möchte mich entschuldigen bei Ihnen. Ich habe sie nicht wollen aufregen, sie machen auch nur ihren Job. Ist aber nicht gut gewesen, weil er hat mich dann angeschaut, so, was? Auch nur ihren, ich meine, was? Auch nur ihren Job? Schon wieder falsch! Hat er gesagt, schon wieder falsch! Sie machen ihren Job nicht! Und so, und hat mich dann nochmal, ich bin dann so klein geworden mit Hut und hab ihm dann gesagt, ja, also es tut mir einfach leid und so, und bin dann weggetrollt. Hat mir dann am Schluss, hat er mir noch in die Augen geschaut und gesagt, aber wissen Sie was? Sie haben zwar nicht recht bei allem, was Sie gesagt haben, aber dass Sie sich entschuldigt haben, das zeugt von einem guten Charakter. Immerhin, oder? Immerhin. Ja. Ja. Applaus ist das nicht wert, aber es ist eine Veranschaulichung. Alltägliche Begegnungen, wo wir die Liebe von Gott brauchen. Und ich hatte zum Glück die Zeit von dieser Zugfahrt, um mich zu erinnern an den Gott, der mich liebt, mit allen Ecken und Kanten und mit allem, was schief und schräg ist. Und wo mich willkommen heisst in seiner Gegenwart. Und ich habe tatsächlich, ich glaube, ich hätte im Moment selber nicht können. Und vielleicht geht dir das nächste Woche auch so. Also im Moment selber vielleicht die Kraft, Geduld, die Liebe nicht kannst zusammenkratzen, zum angemessen reagieren. Aber vielleicht hast du eine zweite Gelegenheit, zum auf jemanden zugehen und zu sagen, hey, ich habe mir das überlegt und es tut mir leid für die Art und Weise, wie ich gehandelt habe. Das ist quasi alltägliches Leben in dieser Buß und Kraft dazu. Kommt aus der Begegnung mit dem Gott, der mich so liebt, wie ich bin. Und ich kann mich erinnern an die Szene vom Sohn, der beim Vater willkommen geheissen wird. Und ich kann aus dieser Erinnerung oder aus dieser Begegnung mit Gott kann ich Kraft schöpfen, um mich am Schluss dann entschuldigen. Und natürlich gilt das nicht nur im Zug oder an der Arbeit, sondern auch und vor allem daheim, dort, wo wir um die Menschen herum sind, wo uns am nächsten sind, wo am meisten Zeit mit uns verbringen, in der Ehe, in der Familie. Ich habe immer wieder gesagt, es ist nicht wahnsinnig, wie soll ich sagen, romantisches Bild, aber ich habe bei Trauungen immer wieder gesagt, schaut, die Ehe hat eigentlich nur, die Ehe ist eine sensationelle Erfindung, oder? Die hat eigentlich nur zwei Probleme. Das eine ist der Mann und das andere ist die Frau. Wenn die gelöst hast, dann läuft super, oder? Aber das ist eine tiefe Wahrheit dahinter. In einer Ehe kommen zwei Menschen zusammen. Zwei zerbrochene Menschen. Und wenn zwei zerbrochene Menschen miteinander ein Leben führen, dann gibt's wegen dem noch lange nicht etwas Ganzes. Und jede Ehe und jede Familie ist darauf angewiesen, dass man sich wieder erinnert an das Haus vom Vater, an den Vater, der uns in unserer Zerbrochenheit entgegenläuft und der uns umarmt. Und jeder Ehe und Familie ist man darauf angewiesen, dass man Kraft wieder schöpft und Liebe und Geduld wieder schöpft, um auf den anderen zuzugehen und zum nochmal neu anfangen und zum Sachen auf die Seite legen oder hinter sich lassen und sich ein Vertrauen neu aussprechen. Und versteht ihr? Auch egal wie verliebt und wie rosarot und wie marshmallow-mässig die Sachen vielleicht sind, wenn du kurz vor der Hochzeit stehst, es braucht auf die lange Sicht, es braucht die Einsicht, dass wir zerbrochene Menschen sind, die aus der Gnade von Gott, aus der Liebe von Gott heraus leben. Das ist Buss im Alltag. Das ist die Haltung, die der Luther davon geredet hat. Jesus sagt, tuent Buss und glaubet das Evangelium. Das Geheimnis liegt da drin, nicht nur einmal können zurückzuschauen auf einen Moment der Buss, sondern Buss als eine Haltung, als ein Ort, wo unser Leben sich abspielt. Ein Ort, wo der Vater uns entgegenläuft und uns in die Arme schließt, so wie wir sind. Jesus, ich danke dir für die Geschichten, die du unter uns schreibst, als Kirche, als Familie, als Gemeinschaft. Danke für Menschen, die dir begegnen, die ein Leben anfangen in der Gemeinschaft mit dir, die das erste Mal sich dir zuwenden und erleben, was es bedeutet, den Gott kennenzulernen, wo uns über alles liebt, wo uns seine Gnade gern und im Überfluss schenkt und wo uns in Berührung bringt mit dem Leben, wo du Jesus versprochen hast. Und Jesus, ich danke dir auch für die Leute, die schon auf eine längere Geschichte mit dir zurückschauen. Und ich bitte dich für uns alle, dass wir das Geheimnis von der Buß, von der Umkehr neu entdecken, dass das Wort kann neu besetzt werden in unserem Kopf, nicht mit Parktickets oder mit Geschwindigkeitsübertretungen, sondern dass es neu kann besetzt werden mit der Einladung vom lebendigen Gott, zu ihm zurückzukehren, mit einer, dass es kann, das Bild von dem Vater, wo unsere Arme schließt, in unserer Zerbrochenheit und uns liebt und uns gesund liebt. Also das darf abgespeichert werden unter dem Begriff Buße. Und ich bitte dich für die unter uns, wo gerade vor Herausforderungen stehen, im Blick auf die nächste Woche, vielleicht im Blick auf ihre Arbeitsstelle oder Schule, aber auch im Blick auf Familie, auf die Ehe, dass du uns das zeigst, was es heisst, uns zu erinnern an die Gnade vom Vater, an die Liebe vom Vater und in dem zur Ruhe kommen, sodass als etwas in uns aufgefüllt wird, wo wir weitergeben können, wo wir anderen zu geben haben, in schwierigen Situationen, in spannungsvollen Beziehungen. Ich bitte dich, dass du uns überraschst nächste Woche mit dem Leben, wo aus dieser Buße, aus dieser Umkehr, aus dieser Erinnerung an dich herausfließt. In Jesu Namen. Amen.